Amen. Auch von meiner Seite einen wunderschönen guten Morgen für die, die mich noch nicht kennen. Mein Name ist Erik Lindner und ich mache zurzeit hier in der Gemeinde mein Praxissemester. Also ich studiere Theologie und da darf ich ein ganzes Semester in der Gemeinde arbeiten und ihr habt mich abbekommen. Nein, ich freue mich total, hier bei euch zu sein. Ich bin jetzt seit knapp 5 Wochen da. Und ich will euch einfach mal ein Riesenkompliment machen. Ich fühle mich so unfassbar wohl und es ist so schön und so ein Privileg und so ein Segen, mit euch unterwegs zu sein, Gott zu loben, ihm zu folgen. Und das wollte ich einfach einmal von hier vorne auch irgendwie loswerden. Bitte, du hast es schon gesagt, wir befinden uns in der Predigtreihe oder ihr befindet euch in der Predigtreihe Jesus mehr als ein Rabbi. Und da möchte ich euch heute mit in eine Geschichte hineinnehmen, die Johannes im 11. Kapitel seines Evangeliums uns berichtet. Und ich lese uns einige Ausschnitte daraus vor. Ihr dürft dazu aber sitzen bleiben. Ein Mann war schwer krank, Lazarus aus Bethanien. Das ist das Dorf, in dem Maria und ihre Schwester Martha lebten. Maria war es, die Jesus später mit Öl gesalbt und mit ihren Haaren seine Füße abgetrocknet hat. Der kranke Lazarus war ihr Bruder. Die Schwestern ließen Jesus die Nachricht zukommen: Herr, sieh doch, der, den du lieb hast, ist krank. Als Jesus das hörte, sagte er: Diese Krankheit führt nicht zum Tod. Sie soll vielmehr die Herrlichkeit Gottes zeigen, denn durch sie soll die Herrlichkeit von Gottes Sohn sichtbar werden. Jesus liebte Martha und ihre Schwester und auch Lazarus. Nun wusste Jesus, dass Lazarus krank war. Er blieb noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Dann sagte er zu seinen Jüngern: Lasst uns wieder nach Judäa gehen. Als Jesus nach Bethanien kam, lag Lazarus schon 4 Tage im Grab. Als Maria hörte, dass Jesus kam, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb zu Hause. Martha sagte zu Jesus: Herr, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, alles, worum du Gott bittest, das wird er dir geben. Jesus antwortete: Dein Bruder wird auferstehen. Maria erwiderte: Ich weiß, dass er auferstehen wird, bei der Auferstehung der Toten am letzten Tag. Da sagte Jesus zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht von Gott getrennt. Glaubst du das? Sie antwortete: Ja, Herr, ich glaube fest. Du bist der Christus, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Nachdem Martha das gesagt hatte, ging sie weg und rief ihre Schwester Maria. Leise sagte sie zu ihr: Der Lehrer ist da und lässt dich rufen. Als das Maria hörte, stand sie schnell auf und ging zu Jesus. Maria kam dorthin, wo Jesus war. Als sie ihn sah, fiel sie vor ihm auf die Knie und sagte: Herr, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Jesus sah, wie sie weinte und auch wie die Leute weinten, die sie begleiteten. Da war er im Innersten zornig und tief erschüttert. Er fragte: Wo ist sein Grab? Sie antworteten: Herr, kommen Sie selbst. Da brach Jesus in Tränen aus. Die Leute sagten: Seht doch, wie sehr er ihn geliebt hat. Aber einige von ihnen meinten: Dem Blinden hat er die Augen geöffnet. Konnte er nicht verhindern, dass Lazarus stirbt? Da wurde Jesus erst recht zornig und ging zum Grab. Es bestand aus einer Höhle, die mit einem Stein verschlossen war. Jesus sagte: Wälz den Stein weg. Martha, die Schwester des Verstorbenen, erwiderte: Herr, er stinkt schon, denn er ist 4 Tage tot. Jesus entgegnete ihr: Habe ich nicht zu dir gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Da wälzten sie den Stein weg. Jesus blickte zum Himmel empor und sprach: Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich selbst weiß ja, dass du mich immer erhörst. Aber ich sage es wegen der Leute, die hier stehen. Sie sollen glauben, dass du mich gesandt hast. Nachdem er das gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus. Da kam der Tote heraus. Seine Füße und seine Hände waren mit Leintüchern umwickelt und sein Gesicht war mit einem Tuch verhüllt. Jesus sagte zu den Leuten: Befreit ihn davon und lasst ihn nach Hause gehen. Die Leute, die bei Maria waren, hatten miterlebt, was Jesus getan hatte. Viele kamen zum Glauben an Jesus. Ich weiß nicht, was du dir denkst, wenn du diese Geschichte hörst. Vielleicht geht es dir, wie es mir häufig bei biblischen Geschichten geht, christlich aufgewachsen, im im Kindergottesdienst gewesen, BU und irgendwie alle Stationen so durchgemacht. Und man kennt die Geschichte. Jesus weckt Lazarus eben von den Toten auf. Okay, alles klar, kenne ich. Nächste Geschichte. Und vielleicht sitzt du aber auch heute Morgen hier und hast die Geschichte zum ersten Mal gehört und denkst jetzt, okay, bisschen weird und du bist so ein bisschen misstrauisch. Vielleicht denkst du dir auch, okay, krass, also sowas habe ich noch nie gehört. Und vielleicht sitzt du hier auch heute Morgen und nichts davon trifft so wirklich auf dich zu. Und auch das ist völlig in Ordnung. Und unabhängig davon, ob du dich jetzt gerade darin irgendwie wiedergefunden hast, lade ich dich ein, mit mir gemeinsam zu schauen, was diese Geschichte für uns an diesem wundervollen Sonntag bereithält. Und auch, was diese Geschichte mit deinem Leben heute noch zu tun hat. Also, da ist dieser Mann, Lazarus. Er und seine beiden Schwestern, Maria und Martha, sind gute Freunde von Jesus. Wir lesen davon, dass er sie liebte. Sie waren ihm wichtig. Und dieser gute Freund von Jesus ist krank, sterbenskrank. Und die beiden Schwestern schicken jemanden zu Jesus, um ihm genau das zu sagen. Und dahinter verbirgt sich ja auch die berechtigte Hoffnung, dass Jesus noch etwas tun kann. Dass Jesus ihn heilen wird, dass Jesus ihn vor dem Tod bewahren wird. Und Jesu Reaktion? Entspannung. Selbstsicher. Ja, man könnte fast meinen, überheblich, meint er in Vers 4, diese Krankheit führt nicht zum Tod. Sie soll vielmehr die Herrlichkeit Gottes zeigen, denn durch sie soll die Herrlichkeit von Gottes Sohn sichtbar werden. Und dann wartet er 2 Tage. Wieso tut er das? Ich meine, seine Macht und Herrlichkeit als Sohn Gottes hätten doch auch offenbar werden können, wenn er ihn einfach geheilt hätte, oder? Ja und nein. Ja, weil im Johannesevangelium lesen wir immer und immer wieder von Jesu Anspruch, mehr als ein Rabbi, also mehr als ein Lehrer zu sein. In eine Begebenheit, in der das so ist, hat uns Jörn vor 2 Wochen mit hineingenommen. Und dieser Anspruch wurde bisher im Johannesevangelium immer durch Heilungen untermauert. Denn Heilungen in der Bibel werden nur von Gott und durch mindestens einen Propheten, aber nicht durch einen Rabbiner vollbracht. Also ja, eine einfache Heilung hätte Jesu Anspruch, dass er mehr als ein Rabbi ist, bestätigt. Aber wenn wir den weiteren Verlauf der Geschichte lesen, dann wird deutlich, dass Jesus nicht nur beansprucht, mehr als ein Rabbi zu sein, sondern auch mehr als ein Prophet. Die Jünger und Jesus kommen also nach Bethanien. Lazarus liegt mittlerweile seit 4 Tagen tot im Grab. Und damit galt Lazarus als tot. Denn damals gab es die Vorstellung, dass wenn jemand stirbt, dass er innerhalb von 3 Tagen auch auf natürlichem Weg wiederbelebt werden könnte. Aber Lazarus ist seit 4 Tagen tot. Er ist tot, da ist einfach nichts mehr da. Und Johannes schreibt das so genau, um zu zeigen, dass es dort keine Chance mehr auf eine natürliche Wiederbelebung gibt. No chance. Und auch das schwingt in Marthas anklagenden Worten mit. Herr, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Und gleichzeitig, und das ist ja interessant, bleibt Jesus in dieser Situation ihre Hoffnung. Ich weiß, dass alles, worum du Gott bittest, das wird er dir geben. Aber auf Jesu Ausspruch, dass ihr Bruder auferstehen wird, mischt sich auch eine gewisse Resignation. Ich weiß, dass er auferstehen wird. Bei der Auferstehung der Toten am letzten Tag. Dieser letzte Tag, manchmal wird er auch genannt der jüngste Tag, das meint die Vorstellung, dass Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat und alles Lebendige, dass er eines Tages den ursprünglichen Zustand dieser Welt wiederherstellen wird. Und an diesem Tag werden eben auch Tote wiederbelebt werden. Aber dieser Tag liegt in ferner Zukunft und man könnte meinen, Jesus vertröstet Martha hier auf die Ewigkeit. Aber dann kommt die Stelle, an der deutlich wird, dass Jesus beansprucht, mehr als nur ein Prophet zu sein. Denn er sagt zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Der jüdische und auch der christliche Glauben verorten die Quelle des Lebens in Gott allein. In dem allmächtigen Schöpfer von Himmel und Erde. Er ist der Einzige, der das Leben geben kann. Und wenn Jesus hier nicht nur davon spricht, die Auferstehung zu sein, was man auch als einen Prophetenanspruch hätte deuten können. Weil im Alten Testament lesen wir bei Elia oder bei Elisa auch davon, dass auch Propheten schon mal Tote wieder lebendig gemacht haben. Aber Jesus spricht davon, dass er das Leben ist. Und das meint nichts anderes, dass Jesus sich hier mit Gott gleichsetzt. Er ist Gott. Nicht nur ein Rabbi, nicht nur ein Prophet, er ist Gott selbst. Er ist derjenige, der am jüngsten Tag die Erde wiederherstellen wird, der am jüngsten Tag die Toten auferwecken wird. Und in der Bibel und insbesondere im Johannesevangelium wird im Griechischen zwischen dem natürlichen Leben, ich habe euch die Worte mal mitgebracht, dem natürlichen Leben, das heißt Psyche, könnt ihr das sagen? Psyche, genau. Und zwischen dem geistlichen Leben, dem Zoe, könnt ihr das auch sagen? Wunderbar. Erste Griecherstunde bestanden. Zwischen diesen beiden Arten wird unterschieden. Und Jesus spricht hier davon, dass er dieses geistliche Leben ist, dieses Zoe, dieses übernatürliche geistliche Leben. Und vielleicht fragst du dich jetzt, was das dann meint, dass Jesus dieses Leben wiederherstellt. Weil ich meine, wir leben ja alle, oder? Warum muss da etwas wiederhergestellt werden? Na, und um das zu verstehen, müssen wir an den Anfang dieser Weltgeschichte gehen. Als Gott diese Welt schuf, das hat Martin letzte Woche ganz kurz angeschnitten, da schuf er den Menschen aus einem spezifischen Grund. Gott schuf den Menschen, und zwar jeden Menschen, also auch dich und mich, nach seinem Bild. Und das meint nicht, dass Gott sich im Spiegel angeguckt hat und meinte, es gefällt mir, das mache ich noch mal in klein. Also wir sind keine kleinen Götter. Ich weiß nicht, habt ihr schon mal einen kennengelernt? Ich noch nicht. Wir sind keine kleinen Götter. Sondern Gott schafft den Menschen so, dass er ihm ähnlich ist. Und zwar insbesondere in der Hinsicht, dass der Mensch beziehungsfähig ist. Gott erschafft sich ein Gegenüber, das er lieben kann, das er allumfassend lieben kann. Und in dieser Beziehung zu Gott, in dieser Beziehung zu der Quelle des Lebens, da geht es dem Menschen ganzheitlich gut. Da ist dieses Soä-Leben. Ein Leben ohne Schmerzen, ohne Trauer, ohne Leid, ohne Tod. Und gleichzeitig hat Gott sich keine Roboter oder Gegenstände erschaffen, sondern er räumt dem Menschen die Freiheit ein, sich für oder gegen Gott zu entscheiden. Es ist keine Einbahnstraßenbeziehung. Wir sind keine Puppen, mit denen Gott spielt. Sondern Gott möchte eine lebendige Beziehung, die auf Gegenseitigkeit beruht. Und Gott räumt dem Menschen diese Freiheit ein, indem er ihn in einen Garten setzt, den Garten Eden. Und da hat er alles, was, da hat der Mensch alles, was er zum Leben braucht. Auch die Beziehung zu Gott. Und Gott sagt zu dem Menschen, du darfst von allem essen, was es hier gibt. Nur nicht von diesem einen Baum, dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Wenn du das tust, dann musst du sterben. Und dieser Tod meint den Verlust von dem Zoä-Leben, von dem erfüllten Leben, von dem guten, ewigen Leben. Naja, der Mensch kann sich nicht beherrschen. Der Mensch isst dann doch von diesem Baum. Er nutzt seine Freiheit, aber seine Entscheidung steht. Er sagt in diesem Moment Nein zu Gott. Er sagt in diesem Moment Nein zur Quelle des Lebens. Er geht raus aus dieser Beziehung und trennt sich von diesem Zoä-Leben. Und er ist seitdem nicht fähig, von sich aus diese Trennung zu überwinden, in diese Beziehung zurückzukommen. Und seitdem hat der Mensch eine Sehnsucht danach, nach Erfüllung, nach Ganzheit. Und wir suchen sie überall in dieser Welt. Aber geben kann sie nur Gott. Und von diesem Machtwechsel heraus aus dem Machtbereich des Lebenden, von der Quelle des Lebens, ist eben auch das natürliche Leben bedroht. Seitdem muss der Mensch im Machtbereich des Todes leben. Eben mit Leid, eben mit Krankheiten, eben mit Tod. Und ohne Erfüllung dieser tiefen Sehnsucht nach Ganzheit und Erfüllung, nach dieser Beziehung zu Gott. Und die Hoffnung der Juden war dann eben, dass eines Tages Gott selbst diesen ursprünglichen Zustand mit Ganzheit und Erfüllung wiederherstellen wird. Dass Gott denen, die gerecht sind, dass er denen dieses gute, ewige Leben schenken wird. Diese ungebrochene Beziehung zu Gott, eben das Zoe. Und Jesus sagt jetzt, dass er derjenige ist, der das tun wird. Er sagt, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, der wird in Ewigkeit nicht von Gott getrennt. Jesus sagt also, dass dieses Leben nicht erst irgendwann kommt, sondern dass es schon jetzt anfängt. Und den Erhalt dieses Lebens knüpft er nicht daran, ob wir alles richtig oder falsch machen, ob wir gut leben, sondern den Erhalt dieses Lebens knüpft er einzig und allein daran, ob wir Jesus glauben, dass er die Auferstehung und das Leben ist. Glaubst du das? Fragt Jesus Martha. Glaubst du das? Und wir lesen dann weiter davon, dass Martha ihre Schwester Maria holt, die Jesus den gleichen Vorwurf macht. Herr, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Jesus fragt sie darauf, wo ist sein Grab? Und Maria antwortet ihm, Herr, komm und sieh selbst. Da begann Jesus zu weinen. Jesus weint. Er weint angesichts der Hoffnungslosigkeit der Menschen um ihn herum. Er weint um Lazarus. Er weint um diesen Menschen, den er lieb hat, diesen Menschen, zu dem er die Beziehung haben möchte, die aber wegen des Todes nicht mehr da ist. Da ist nichts mehr. Wie gesagt, Lazarus ist tot. Ohne Chance. Da ist nichts mehr da. Jesus weint. Und als ich die Geschichte gelesen habe, bin ich an diesem Punkt hängen geblieben. Nicht, weil das der kürzeste Vers der Bibel ist, das auch, sondern weil ich mich selbst darin wiederfinde. Denn Lazarus, das bin ich. So wie Lazarus tot ist, so bin ich auch tot. So wie zwischen Jesus und Lazarus keine lebendige Beziehung mehr möglich ist, so ist auch zwischen Gott und mir aufgrund von meiner Sünde keine Beziehung mehr möglich. Und ich meine damit meiner Sünde nicht in erster Linie meine Taten, die gegen Gottes Willen sprechen, wo ich Dinge falsch mache. Ich meine, Lazarus hat sich auch nicht ausgesucht zu sterben, sondern er ist beherrscht vom Tod. Und genauso ist diese Welt und auch du und ich seit dem Sündenfall von der Sünde beherrscht. So wie Lazarus im Grab liegt, so liegen auch wir in Gräbern. So sind auch wir irgendwo im Machtbereich des Todes. Und Gottes Reaktion darauf? Sie ist Trauer und Wut. Wut auf den Tod, der den Menschen, den Gott liebt, aus dem Leben reißt. Wut auf die Sünde, die den Menschen von Gott trennt. Ja, ihr habt richtig gehört, Gott ist zornig. Und ich glaube, das ist etwas, das lassen wir heute oft unter den Tisch fallen. Wir sagen dann, ein Gott, der zornig ist, nee, das passt nicht so wirklich zu meiner Vorstellung von einem Gott, der die Liebe ist. Aber ist das so? Ist es nicht so, dass da, wo Gott zornig auf die Sünde ist, dass das irgendwo zeigt, dass dort etwas passiert, was er nicht will, weil dort ihm etwas genommen wird, was er liebt? Gott ist zornig auf die Sünde und es ist ein heiliger und ein gerechter Zorn, der uns zeigt, dass er sich etwas komplett anderes für uns wünscht. Er wünscht sich keine Trennung. Aber Gott weint um den Menschen, der ihm genommen wird. Jesus weint um Lazarus und Jesus weint auch um mich. Jesus weint um dich. Er weint um uns, wenn er uns sieht, wie wir in der Gefangenschaft der Sünde leiden. Aber weil er dich und weil er mich so sehr liebt, ist er selbst Mensch geworden. Jesus ist auf diese Welt gekommen. Und obwohl er den Machtbereich des Lebendigen nie verlassen hat, also obwohl er nie gesündigt hat, und obwohl er alles Recht dazu gehabt hätte, daran festzuhalten, darauf zu bestehen, nicht davon getrennt zu werden, hat er nicht an diesem Zoe festgehalten, hat er nicht am Leben festgehalten, sondern er hat sein Leben hingegeben und er ist freiwillig. Und lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Er ist freiwillig in den Machtbereich des Todes gegangen. Jesus nimmt diese Trennung vom Leben auf sich. Jesus stirbt am Kreuz und er nimmt damit deinen und meinen Platz im Tod ein. Da, wo Lazarus liegt, dort, wo du und ich in unseren Gräbern liegen, da liegt Jesus, Gottes Sohn. Er wird begraben. Und das Großartige ist, er bleibt nicht tot. Jesus steht von den Toten wieder auf. Das feiern wir in ein paar Wochen an Ostern. Durch seinen Tod und durch seine Auferstehung überwindet Jesus die Trennung dieser Welt von Gott. Er bricht die Macht der Sünde und des Todes über seine Schöpfung und er ermöglicht neues Leben. Wieder einen neuen Zugang zu dem Sohä. Durch Jesus kann dort, wo Tod, Krankheit, Leid, Schmerz und Trauer herrscht, neues Leben entstehen. Die Auferweckung des Lazarus, so einmalig wie sie ist, ist auch eine prophetische Zeichenhandlung für das, was jedem zugänglich sein wird, der glaubt, dass Jesus seinen oder ihren Platz im Tod eingenommen hat. Die Kraft, die an Lazarus wirkt, ist keine andere als die Kraft der Auferstehung. Es ist Gottes Kraft. Und genau das ist entscheidend. Der Glaube an Jesus Christus dreht sich nicht darum, was der Mensch für Gott tut. Die Erweckung des Lazarus dreht sich nicht darum, was Lazarus tut, sondern was Jesus an Lazarus tut. Und der Glaube an Jesus ist genauso. Es geht darum, was Gott für den Menschen tut, was Gott an dem Menschen tut. Es geht darum, was Gott für dich tut, was er an dir tut. Gott schenkt dir neues Leben in der Ewigkeit. Das ewige Leben in Gottes Gegenwart. Mit all dem Guten, mit all der Erfüllung, mit all der Heilung und mit allem Segen, der darin zu finden ist. Und die Erweckung des Lazarus zeigt, dass dieses ewige Leben nicht erst irgendwann anfängt, sondern im Glauben an Jesus Christus schon jetzt. Und vielleicht fragst du dich jetzt, aber wieso erlebe ich das nicht? Wieso erlebe ich das nicht, obwohl ich mit Jesus unterwegs bin? Vielleicht hast du, wie Martin das letzte Woche geteilt hat, auch eine Sehnsucht danach, Gottes Wunder zu erleben. Zu sehen, wie seine Auferstehungskraft schon hier und jetzt wirkt. An anderen, an dir. Aber es passiert nichts. Wieso nicht? Und die ehrliche Antwort ist, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wieso es auf dieser Welt so schlimme Krankheiten wie Krebs gibt. Ich weiß nicht, wieso Gott Kriege zulässt. Ich weiß nicht, wieso so viele Menschen auf dieser Welt unter Gewalt, Hunger und Ungerechtigkeit leiden müssen. Ich weiß es einfach nicht. Aber ich weiß, dass Gott mit seiner Schöpfung leidet. Am Kreuz leidet er. Unter all dem Schmerz, unter all dem Hunger, dem Durst, dem Leid, dem Schmerz. Er leidet dort den Tod. Und er leidet dort unter der Sünde. Und ich weiß aber auch, dass Gott eines Tages die Tränen abwischen wird. Und dann wird der Tod nicht mehr sein und kein Leid und kein Schmerz. Ich glaube fest daran, dass Gott eines Tages alles neu machen wird. Das hat er in der Auferstehung gezeigt, dass Tod und Leid nicht das letzte Wort haben, sondern dass es Jesus ist, der das letzte Wort hat. Und ich glaube auch daran, dass es Bereiche in unserem Leben gibt, in deinem und in meinem, wo Jesus schon heute mit seiner Auferstehungskraft an uns wirken möchte. Dass es Gräber gibt, aus denen er uns schon jetzt herausruft und in ein neues Leben hineinruft. Das können Verhaltensweisen sein, von denen wir nicht loskommen. Das können Gedankengebäude sein. Das können Glaubenssätze sein, die wir uns selbst immer und immer wieder sagen, die uns gefangen halten, die verhindern, dass wir Freude und Erfüllung erleben. die verhindern, dass wir dieses Zoä-Leben, was Gott für uns bereithält, erleben. Und ich habe mich gefragt, was uns daran hindern könnte, das zu erleben. Was uns daran hindern könnte, an diesen Stellen Jesu Ruf zu folgen. Ich meine, der Weg ist frei. Das hat Jesus durch seinen Tod und seine Auferstehung erwirkt, dass das Grab geöffnet ist. Das Grab ist offen. Und im Glauben an Jesus werden wir lebendig. Aber wieso fällt es uns an manchen Punkten so schwer, aus unserem Grab herauszukommen? Und mir sind in der Lazarus-Geschichte zwei Dinge aufgefallen, die, wenn sie anders gelaufen wären, die verhindert hätten, dass Lazarus aus seinem Grab rauskommt. Das eine passiert außerhalb des Grabes. Als Jesus das Grab öffnen lassen will, da sagt Martha zu ihm: Herr, er stinkt schon, denn er ist seit 4 Tagen tot. Martha möchte, dass das Grab zubleibt, damit sie den Gestank des Todes nicht ertragen muss. Und ich meine, stellt euch das mal vor, rein hypothetisch. Stellt euch mal vor, Lazarus hätte das gehört. Was hätte das mit ihm gemacht? Ich kann mir gut vorstellen, wie er dann im Grab sitzt und darüber nachdenkt, ob er wirklich das Grab verlassen will, wenn draußen eh nur Leute warten, die ihn verurteilen und die ihn abstoßen. Weil er stinkt. Wofür er ja gar nichts kann, weil er ja tot war. Und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass er drin geblieben wäre. Aus Angst vor Ablehnung, vor Verurteilung, vor Beschämung. Ich selbst kenne das Gefühl auch. Ein Grab, das mich lange Zeit gefangen hat, war Pornografie. Anfangs dachte ich, dass ich ja frei bin, zu tun und zu lassen, was ich will. Und dass im Ausleben dieser Freiheit ich mir ja was Gutes tue. Aber tief in mir wusste ich, dass es nicht gut war, dass es mir geschadet hat. Und ich habe gemerkt, dass es mir keine Erfüllung bringt. Und egal, was ich alleine versucht habe, ich habe es nicht geschafft, da rauszukommen. Und ich habe mich geschämt. Ich habe mich so geschämt dafür. Und ich habe mich niemandem anvertraut, weil ich Angst hatte, abgeschämt zu werden, weil ich Angst hatte, abgelehnt zu werden. Und das hat mich darin gefangen gehalten. Und irgendwann habe ich den. Habe ich? Danke. Irgendwann habe ich den Mut gefunden, mich Menschen anzuvertrauen. Und ich bin so dankbar, dass ich dann erfahren durfte, dass diese Menschen mich nicht abgestoßen haben, sondern dass sie mich mit offenen Armen empfangen haben. Dass sie mich liebevoll angenommen haben und dass sie mich darin begleitet haben, treu begleitet haben auf diesem Weg aus dem Grab heraus. Entschuldigung. Weil das ist die Rolle eines Christen in dem Ganzen. Das ist die Rolle des Menschen in dem Ganzen. Jesus sagt am Ende zu den Menschen, die drumherum stehen: Befreit ihn davon und lasst ihn nach Hause gehen. Helft ihm dabei zu heilen und begleitet ihn dabei, das loszuwerden, was ihn vom Tod noch zeichnet. Denn Lazarus, als er aus dem Grab herauskommt, er sieht noch aus wie ein Toter. Er kommt da nicht perfekt gestylt raus. Er kommt mit Grabtüchern und mit einem Schweißtuch um seinen Kopf da raus. Er sieht äußerlich noch aus wie ein Toter. Er ist nicht mehr tot, aber er ist noch von ihm gezeichnet. Und es dauert manchmal lange, bis man nichts mehr von diesen Todesspuren sieht. Häufig auch bis in die Ewigkeit. Aber ich glaube, dass es viel zu häufig passiert, dass wir als Christen genau andersrum mit der Sünde anderer Menschen umgehen. Wir warten, dass man keine Sünde entdeckt, wenn man mit Jesus unterwegs ist. Und wenn uns dann jemand etwas anvertraut, dann rümpfen wir die Nase, dann schauen wir weg. Wir gehen auf Abstand, weil wir es nicht ertragen können, weil wir es nicht ertragen wollen. Vielleicht haben wir sogar Angst, dass wir selbst anfangen zu stinken im Kontakt mit diesen Menschen. Und dann fangen wir an, Menschen zu verurteilen und wegzustoßen, weil sie Sünder sind. Weil wir den Gestank nicht ertragen wollen, schieben wir eigenhändig den Stein zurück vor ihr Grab. Und wir verhindern, dass sie aus ihrem Grab rauskommen. Und ja, vielleicht verhindern wir sogar, dass Jesu Stimme zu ihnen durchdringt. Und wenn du heute hier sitzt und genau das deine Erfahrung war und ist, wenn du dich Menschen anvertraust, dann will ich mich aufrichtig im Namen dieser Menschen dafür entschuldigen. Und ich will dir auch sagen, dass Gott so nicht ist. Wir glauben nicht an einen Gott, der fernbleibt. Wir glauben nicht an einen Gott, der die Nase rümpft, der wegschaut, der uns verurteilt, wenn wir mit unserer Sünde ankommen. Sondern wir glauben an einen Gott, der, wenn er uns von Weitem sieht, der auf uns zurennt. Der uns um den Arm, der uns um den Hals fällt, der uns küsst, obwohl wir dreckig sind, obwohl wir stinken. Wir glauben an einen Gott, der selbst die Sünde trägt, der selbst dreckig wird, damit wir sie nicht tragen müssen. Das ist das, was außerhalb des Grabes passiert. Aber auch neben dieser Angst vor der Reaktion anderer Menschen hätte es noch etwas anderes geben können. Mal kurz die Nase putzen. Entschuldigung. Lazarus liegt da in seinem Grab. Der Stein wird weggerollt und Licht scheint hinein. Und dann hört Lazarus die Stimme von Jesus, wird lebendig und er hört Jesu Ruf, der ihn herausruft. Und er schaut sich um und er sieht das Grab. Diese kalte, vom Tod triefende Höhle. Und er schaut an sich herunter und er sieht, dass er in Grabtüchern eingewickelt ist. Seine ganze Umgebung und seine ganze Erscheinung zeigen ihm, dass er tot ist. Und vielleicht denkt er sich genau das. Er ist tot. Vielleicht denkt er, das Ganze ist nicht echt. Vielleicht denkt er sich sogar, dass er die Stimme von Jesus sich nur eingebildet hat. Weil ganz ehrlich, er ist tot. Und zwar seit 4 Tagen. Und daran wird auch Jesus nichts mehr ändern können. Das ist er eben jetzt, tot. Das macht sein Wesen aus. Das ist seine Identität. Hoffnungslos und zu tot, als dass Jesus etwas ausrichten könnte. Und wisst ihr aber, was spannend ist? Der Name Lazarus wird in dieser Geschichte, von dieser Erzählung, nur von einer Person gesagt. Und zwar nur von Jesus. Alle anderen reden immer nur von dem, den Jesus lieb hat. Oder von meinem Bruder. Und warum das so spannend ist, ist, weil der Name einer Person in der Bibel ist nicht nur das Wort, mit dem man nach jemandem gerufen hat. Sondern der Name einer Person ist seine Identität. Und in dem Moment, in dem Jesus ruft, Lazarus, komm heraus, das ist nicht nur eine Aufforderung von Jesus an Lazarus, herauszukommen aus seinem Grab, sondern bevor das passiert, spricht Jesus ihm eine neue Identität zu. Der Name Lazarus bedeutet, Gott hat geholfen. Da, wo Lazarus vielleicht denkt, dass er nicht mehr zu retten ist, da, wo er die Hilfe, die Hoffnung auf Hilfe aufgegeben hat, da spricht Jesus göttliche Wahrheit über ihn aus. Da spricht er ihm zu, dass Gott ihm geholfen hat. Und erst dann ruft er ihn aus seinem Grab heraus, eben weil das seine Identität ist. Bevor Jesus dich aus deinem Grab herausruft, spricht er dir eine neue Identität zu. Er spricht dir zu, dass er dich kannte, ehe du geboren wurdest und dass du wunderbar geschaffen bist. Er spricht dir zu, dass du nicht mehr Knecht, sondern Sohn des Höchsten, dass du Tochter des Allmächtigen bist. Jesus spricht dir zu, dass du nicht mehr tot, sondern lebendig bist, dass du frei von Sünde und Tod bist, weil er diesen Bann gebrochen hat. Und der Teufel will nicht, dass wir das glauben, weil er nicht will, dass wir Befreiung erleben, weil er nicht will, dass wir dieses So-Erleben haben, weil er nicht will, dass wir das Gute erleben, das Gott für uns bereithält. Und er flüstert uns ins Ohr, sollte Gott wirklich gesagt haben, ist Gottes Kraft wirklich so groß? Ist deine Sünde nicht viel größer, als dass Gott da irgendetwas tun könnte? Er sät Zweifel, er lügt. Das war schon immer nur seine Methode. Und wenn wir immer und immer und immer wieder genau das hören, was in dieser Welt nicht verwunderlich ist, weil der Teufel ist der Fürst dieser Welt, dann fangen wir an, diesen Lügen zu glauben. Und dann fangen wir an zu zweifeln. Vielleicht sitzt du heute Morgen hier und du hast so ein Grab, in dem du gefangen bist. Vielleicht ist es so, wie es bei mir ist, mit der Pornografie. Vielleicht ist es Selbsthass, dass du in den Spiegel schaust und nicht ausstehen kannst, was du siehst und dich deshalb runterhungern willst oder unbedingt ins Fitnessstudio gehen musst. Vielleicht ist es, dass du dich selbst verletzt. Vielleicht ist es, dass du ständig darüber nachdenkst, was andere Menschen von dir denken und dass du in ihrer Meinung gefangen bist. Und vielleicht ist es auch was ganz anderes. Ich weiß es nicht. Und vielleicht denkst du dir darin, ich bin zu weit entfernt und Gott kann mir nicht helfen. Und vielleicht denkst du dir sogar, Gott, ist es egal, dass ich hier so leide. Aber lass mich dir heute sagen, beides ist eine Lüge des Feindes. Es ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist, dass du Gott nicht egal bist. Die Wahrheit ist, Gott sieht dich, Gott kennt dich, Gott liebt dich, Gott leidet mit dir. Da am Kreuz macht er sich eins mit dir und mit deinem Leiden. Und in der Auferstehung bricht er jeden Bann des Todes, bricht er jeden Bann der Sünde. Die Wahrheit ist, dass Jesu Blut für alle Sünde genug ist und dass er dir alles, und ich meine wirklich alles, vergibt. Jesus liebt dich so sehr und er sehnt sich so sehr nach dieser Beziehung zu dir. Und er ruft nach dir. Er ruft dich heute aus deinem Grab heraus. Wie gesagt, ich weiß nicht, was es für dich ist. Vielleicht hörst du diese Stimme schon zum 100. Mal. Und sie ruft dich aus einem ganz spezifischen Grab heraus. Und vielleicht hörst du seinen Ruf heute auch zum ersten Mal in deinem Leben. Und die Frage ist, was machst du jetzt damit? Folgst du seinem Ruf? Und wenn du das tun möchtest, dann hast du gleich in der Lobpreiszeit die Möglichkeit, zu einem aus dem Gebetsteam zu gehen, die am Rand stehen werden. Und du kannst mit ihnen teilen, aus welchem Grab Jesus dich herausruft. Dich ihnen anvertrauen. Erleben, angenommen zu werden. Und dann kannst du mit ihnen, dann werden sie mit dir, sie werden für dich beten. Und sie werden auch Gottes Wahrheit über dich aussprechen. Und auch ich möchte von hier vorne für dich beten. Ich lade dich ein, dazu aufzustehen, um mal die Augen zu schließen. Und ich bitte euch, schließt wirklich die Augen. Das ist ein intimer Moment für jeden Einzelnen von euch. Und ich möchte für dich beten, und damit ich weiß, für wen ich bete, bitte ich euch einmal zu melden, wenn ihr den Ruf von Jesus gehört habt, und dann bete ich für euch. Jesus, ich danke dir so sehr für jede einzelne Hand, die gerade hochgegangen ist. Und ich danke dir so sehr für jede einzelne Person, die du siehst, die du liebst. Und Jesus, du siehst die Gräber, in denen wir drin sind, die uns gefangen halten, wo es uns so schwer fällt, damit umzugehen. Wo wir so leiden. Und ich danke dir, dass du mit uns leidest, dass du unseren Schmerz am Kreuz mitträgst. Und ich danke dir für das, was du am Kreuz und in der Auferstehung getan hast. Dass du unsere Sünde getragen hast, dass du den Weg frei gemacht hast und dass du an uns mit deiner Kraft wirken willst. Und Jesus, du siehst, dass wir Lügen glauben. Und in deinem Namen breche ich jede Lüge. Und ich bete, dass du deine Wahrheit da hineinsprichst. Dass du genug bist, dass du geliebt bist, dass du frei bist in Jesus. Jesus, in deinem Namen, ich breche jede Sucht, die uns gefangen hält, die uns daran hindert, frei zu leben. Und ich bete, dass du uns da eine Freiheit mit schenkst, damit umzugehen und darin zu wandeln, mehr und mehr dir nachzufolgen. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du in unsere Herzen hineinkommst und uns darin begleitest, dass du uns Mut schenkst, uns anderen anzuvertrauen. Und dass du uns auf diesem Weg führst. Jesus, ich danke dir so sehr, dass du real bist und dass du auch heute noch rufst. Dass wir dir nicht egal sind, sondern dass du uns so sehr liebst. Amen.